Ra ra Rasputin, lover of the Russian queen.
God almighty.
God almighty. Yep.
Meine Damen, meine Herren, hier ist der Brennerpass, ein Podcast über Popkultur und Zeitgeschehen. Mein Name ist Bernhard Daniel Mayer und der andere hier ist er, the many-faced actor. Der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat, der laut Sekundärliteratur lustigste Mann im Internet, believe it or not, der Hochleistungs-Neurodermitiker, der Carsharing-Connoisseur und Heizkatzen-Connoisseur, Deutschlands interessantester Musikkritiker, der Pornfree-Pesketarier und der Mann ohne Pflichtspieltore, Rüdiger Rudolf.
Guten Morgen, lieber Bernie.
Und jetzt habe ich eine Anekdote zu Heizkatzen.
Ja, bitte.
Nämlich ein Arbeitskollege meiner Freundin hat ihr erzählt, es hätte früher zum Zwecke der Selbsterwärmung Katzenfälle gegeben, die sich Leute umgelegt haben.
Ja, natürlich.
Das weißt du?
Ja, mein Schulfreund John hatte zum Beispiel ein Katzenfell in seinem Jugendzimmer liegen.
That's fucking horrible, man!
Ja, wir haben auch, es war auch immer wieder Ziel von Hohn, Spott und Befremden, aber andererseits, wenn es da ist, ist es da. Und als Fleischfresser, weiß ich nicht, hat man einfach kein Problem damit, oder?
Naja, schon.
Das war jetzt harter Vorwurf.
Aber ich als Ex-Fleisch, ich als Ex-Karnivore fühle mich pikiert.
Ich als Pesketariker streue mir Fischschuppen ins Bett.
Ja, bei mir fallen die automatisch von mir, aber ich weiß gar nicht, wo die herkommen.
Ja.
Ah, okay. Gesponsert wir von der Imkerei Peschel Biederer sind in Laverweinding.
Dem Honiglieferanten unter den Honiglieferanten.
Exakt. Demon. Brennerpass funktioniert mit eurer Unterstützung. Vielen Dank an alle, die gespendet haben. Auch ihr könnt spenden, damit unser technisches Equipment auch weiter reibungslos läuft. Unter bernie.meyer@gmail.com ist mein PayPal-Kontakt zu finden oder ihr schreibt mir unter der Adresse und ich sage euch, wie man spendet. Unser Thema heute ist in Absenz von, mit einem Vorwort bitte, in Absenz von Homeschooling.
Oh ja. Ich dachte jetzt in Absenz einer Expertin, aber ja, in Absenz von Homeschooling.
In Absenz von Homeschooling, in Absenz einer Expertin haben auch wir ein bisschen auf das Homeschooling verzichtet und berichten heute in amüsanten Plauderton über Russland.
Ja, welches Thema würde sich mehr anbieten, über im amüsanten Plauderton drüber zu reden? Ja, als Vergleich fällt mir eigentlich nur ein, die letzte Instanz, wenn sie über Rassismus und Polizeigewalt redet.
Das machen wir mit Russland, ne?
Das machen wir mit Russland, ja. Wir sind die
allerletzte Instanz.
Wir sind die allerletzte Instanz.
Ja, genau. Da können wir uns im Prinzip auch gleich drauf beziehen. Hast du Fake-Hörerpost?
Fake-Hörerpost, ja. Jetzt fährt mein Rechner neu. Ich gucke gerade, die wollte auf meine Notizen gucken. Die Nadine wollte nochmal nachhören, wie das mit dir jetzt mit Clubhouse sich entwickelt. Das interessiert mich übrigens auch.
Ach so, ja, aber dazu komme ich gleich.
Ja. Ah, das hast du so als richtiges, als Thema.
Ja, also ich habe noch was anderes. Und zwar Cinderella Unglaun.
Ja.
Aus Ibbenbüren.
Hatten wir das nicht schon mal? Ja. Oder hat die schon mal geschrieben?
Nein, aber es können ja zwei Hörer in Ibbenbüren sein, Rüdiger.
Als
world-renowned Podcast.
Ja, das ist der Brennerpass-Indiz in Ibbenbüren, ist relativ hoch. Die hat also schon.
Es wird auch auf meiner Stats-Karte so angezeigt. Bei Ibbenbüren ist rot in der Karte.
Ja,
ist eigentlich fast schon dunkelrot.
Das ist Brennerpass-Hotspot.
Ja, genau. Ja, auf jeden Fall schreibt die, habt ihr schon mal von iConsent gehört und wie findet ihr das? Jetzt gebe ich die Frage erstmal weiter.
Ich sage nein.
Ich habe mich schlau gemacht. iConsent ist eine App aus Dänemark, die einvernehmlichen Sex garantiert. Ja, also ich lese mal vor, was ich dazu gefunden habe in der Süddeutschen. In Dänemark gibt es seit vergangener Woche, also wahrscheinlich seit vorvergangener, eine App dafür, eine App für Sex. iConsent heißt sie bringt zwei Parteien über ihre Telefonnummern zusammen und lässt sie eine Transaktion innerhalb einer halben Minute abschließen. Die beiderseitige Zustimmung heißt, es in den Richtlinien der App gilt, für jeweils einen Geschlechtsverkehr läuft nach 24 Stunden ab und lässt sich widerrufen. Die Entwickler der App hoffen, digitale Zustimmungen zur Norm zu machen und so Missverständnisse und Missbrauch vorzubeugen. Was aus dem Artikel nicht hervorging, ist, ob dann Protokoll entsteht und an wen das geschickt wird, weil um Missbrauch vorzubeugen, müsste ich ja später beweisen können, dass ich den einen Consent eben nicht gegeben oder widerrufen habe mit irgendeinem bestimmten Typen dann als Frau, aber das muss dann irgendwo protokolliert werden.
Hm. Ja, es wirft eine Menge Fragen auf irgendwie.
Ja, bei mir auch.
Und macht man das dann vorher, wenn man sich noch gar nicht gesehen hat? Kann man das dann überhaupt, sollte man das dann schon tun?
Ich glaube, es koppelt man wahrscheinlich mit Online-Dating, also eher so, vielleicht eher an so Blind-Date-Sachen.
Ja,
aber
gut,
aber da würde man ja auch nicht sagen.
Aber gerade dann.
Ja. Oder man gibt es vorher, sie trifft sich dann und denkt so, boah, der ist aber scheiße und widerruft es dann sofort.
Ja.
Ich habe mich erst gefragt, ob unsere Gesellschaft nicht in der Lage sein müsste, sowas un-App-mäßig, also ohne App frei zu handhaben.
Ach du.
Aber da weiß ich, habe ich auch gerade wenig, ich habe auch wenig Vertrauen gerade in unsere Gesellschaft, deshalb bin ich mir da nicht mehr so sicher.
Natürlich können das welche, aber dann auch viele nicht.
Ja, okay.
Frage ist, ja.
Gut.
Ja.
Da, liebe Cinderella, ich hoffe, deine Frage ist beantwortet. Wir haben noch nicht davon gehört, aber haben uns jetzt schlau gemacht für dich.
Ja.
Eine Brennportage erstellt.
Mhm.
Eine Mini. Ja, keine Ahnung.
Achso, ich hatte noch eine Hörerfrage von.
Ist dein Computer wieder hoch?
Der macht gerade komische Sachen. Jetzt.
Man hört dich nicht, wenn du vom Mikro weg.
Ah, jetzt. Marschierst. Ich dachte, ja, das stimmt. Ich.
Bist du näher zum Computer?
Ja, das stimmt. Das könnte ich tun. Du
könntest eine Symbiose bilden aus Mikrofon und Computer.
Und Computer, so wie du das
und
machst.
Und deiner Stimme, ja.
Und meiner Stimme, das könnte funktionieren. Na, es war noch die Frage. Was ich immer mal wieder, so Finanzfragen kriege ich ja oft von den Hörern, was denn eigentlich ein Hedgefonds ist und ob du, Bernie, schon GameStop-Aktien gekauft hast.
Ja, da habe ich auch was vorbereitet dazu.
Ich denke mir das habe ich so ein bisschen gezögert, diese Frage jetzt schon vorzulesen.
Okay, also was willst du erst, letzte Instanz oder GameStop?
Mach doch erstmal, ach, jetzt haben wir GameStop angefangen, lass mal GameStop.
Okay, was ein Hedgefonds ist, Hedgefonds ist quasi ein Investmentfonds, Ich mache mich gerade in Aktien schlau, weil ich kurz vor einem Investment stehe.
Ah, okay.
Ja, bei meiner Bank.
Ja.
Und weil ich mal rausgefunden habe, nach 10 Jahren ungefähr, dass man es keine Zinsen mehr gibt auf mein Tagesgeldkonto.
Oh, verstehe.
A rude awakening. Auf jeden Fall, genau. Und ein Hedgefonds, ob ich das jetzt erst festgestellt habe.
Hm? Ja. Ah ja, gut. Ja.
Hat mich gewundert, aber. Ich habe es ja nicht so mit Finanzen, deshalb habe ich gedacht, ich bin bei Finanzen immer so, mir kommt, ich überprüfe mein Konto, mir kommen manchmal Sachen komisch vor, aber ich frage immer nicht nach, weil das ist so
Nein.
Einfach nichts, aus den Augen, aus dem Sinn. Weißt du, mit Geld,
okay.
Ich will mit Geld nichts zu tun haben. Geld macht mich unglücklich, also frage ich nicht nach. Klar, wenn jetzt mal irgendwie 6.000 Euro von meinem Konto fehlen würden, dann würde ich nervös werden. Aber
okay, aber wenn so 30, 40 Euro Beträge weg sind und da steht irgendwas mit Amazon dahinter, das so und weiß aber gar nicht, was es ist, würdest du dem nachgehen?
Ja, aber ich muss dem ja nachgehen als ich muss quasi meine Umsatzsteuer immer und deshalb muss ich mein Konto haben. Letztlich kokettiere ich jetzt nur.
Aber durch die Steuer bin ich auch.
Ich muss natürlich als Selbstständiger mein Konto schon immer sehr genau im Blick haben.
Aber durch die Steuer bin ich auch schon so manchen Abbuchen und Abos auf die Spur gekommen, richtig. Ja. Und konnte sie dann noch kündigen.
Ja. Also Hedgefonds sind im Prinzip risikofreudige Investmentfonds.
Ja.
Also besonders zeichnet sich das durch Leerverkäufe aus und da, die viel komplexere Frage, also Hedgefonds ist quasi, da steckt relativ viel Geld drin, sowas machen auch nur Leute, die also quasi Firmen oder Institutionen, also es macht nicht der Privatanleger, der hat keinen Hedgefonds und da wird eher so ein bisschen, es ist sehr risikoreich, es wirkt nicht immer ganz lauter, was Hedgefonds so machen. Also es ist auf jeden Fall ein Risikoinvestment. Es ist nicht so wie der
genau, und das hatte ich, glaube ich, nicht verstanden.
Oder die ETFs, die du jetzt bei deiner Bank.
Ja, ja.
Deine Bank empfiehlt dir keinen Hedgefonds. Kannst du eh nicht leisten. Es muss zu viel, kannst du eh als Privatanleger nicht machen.
Okay, dann müsstest du mit viel zu viel Geld einsteigen.
Ja.
Und siehst du, ich glaube, deshalb war ich immer so verwirrt bei Hedgefonds, weil das sind verschiedene Formen der risikoreichen Anlage. Ne? Das kann irgendwas Shortsellen sein, das kann aber auch irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas kann aber auch im Rohstoffhandel oder sonst was sein, ja genau.
Ja, es ist aber der beliebteste, das beliebteste dafür ist schon Short Selling oder im Deutsch auch Leerverkauf genannt. Und das ist eher kompliziert zu erklären.
Ja, aber zum Glück gibt es ja den Film.
The Big Short.
The Big Short.
Fantastischer Film. Aber weißt du, was es ist? Short Sell oder ein Leerverkauf?
Ja. Also man wettet darauf sozusagen, wenn ich davon ausgehe, dass jetzt mit Volkswagen es demnächst abwärts gehen will, treffe ich sozusagen eine Vereinbarung, dass ich dir zu einem bestimmten Zeitpunkt eine gewisse Menge an diesen Aktien zukommen lasse, weil ich weiß, sie werden dann günstiger sein.
Ja, pass auf, das Interessante ist ja, dass man leiht sich Aktien.
Man leiht sich, genau. Ich handle mit geliehenen, ja, so ist es.
Ja, und ich handle mit geliehenen Aktien und wette damit durch diese Leihe, ich treibe die auch so weit runter, dass ich sie dann quasi für einen total geringen Preis wieder zurückverkaufen muss und dann macht da einen riesen Gewinn.
Ja.
Und das klingt natürlich erstmal fies, bisschen fies. Aber es ist halt Teil des Finanzmarkts und es ist aber kein besonders beliebter Teil. Und wenn man The Big Short sieht, ist es ja auch der Teil, der die Lehman Brothers oder die Immobilienblase hat massiv mitplatzen lassen. Und genau, da sind wir dann auch schnell bei der GameStop-Geschichte, weil da haben wir es mit so einer Art, ja, man bezeichnet es gern als Aufstand der Privatanleger, weil sich Leute über Reddit zusammentun, unter anderem. Und die Macht von Reddit ist groß, das weiß ich als Wrestling-Fan sehr gut auch, zusammentun und einfach beschließen, eine Aktie im Wert nach oben zu pushen, die im Prinzip Opfer war dieser Hedgefonds-Hyänen, sag ich mal, im Jargon. Und so ist es mit GameStop passiert, einem Unternehmen, was eigentlich tatsächlich auf dem absteigenden Ast war, nicht umsonst ist auf den Wertverlust der Aktie auch gewettet worden. GameStop ist ein Spieleladen, Spielekette. Gibt es auch ein Gesundbrunnencenter bei uns?
Ja, also es ist so in Einkaufszentren und.
Aber es gibt immer wieder auch mal Läden, die zumachen. In Straubing zum Beispiel, ja. Theresiencenter, GameStop, No More. Und was ich da sehr interessant dran finde, ist, erstens mal ist es nicht nur ein Aufstand der Kleinanleger, da haben auch ein bisschen liquidere Leute mitgeholfen und mit lobbyiert.
Ja.
Der Kollege Elon Musk zum Beispiel auch. Und was interessant ist, ich habe mich immer mit Wirecard beschäftigt, beruflich vor gewisser Zeit und mache es immer noch. Und was mich da so fasziniert hat, ist, dass quasi irgendwelche Tochterunternehmen von Wirecard sind pleite gegangen oder waren dubiose Finanzstrukturen oder die Polizei war eingeschaltet und hat jemand verhaftet oder sonst irgendwie. Wirecard-Kurs fiel. Am nächsten Tag oder zwei Tage später kam der Markus Braun, ne, der Chef von Wirecard, hat sich vor das Mikro gestellt und hat entweder überhaupt nichts angesprochen und hat einfach seine Zukunftsvision hinaus trompetet oder ging kurz darauf ein und hat gesagt, Leute, ist kein Problem, ist schon okay. Das heißt, so sehr interessant ist ja schon, dass ein Artikel in der Financial Times über irgendwas Dubioses von Wirecard, ist ja schon interessant, wie der die Aktie so drücken kann, dass Milliarden Verluste entstehen. Noch interessanter ist aber, dass am nächsten Tag der Chef sich hinstellen kann und ohne Argumente einfach sagt, nee, ist alles okay oder gar nicht drauf eingeht und die Aktie steigt wieder. Also man sieht da schon, dass wir im Prinzip
das größte, emotionaler Haufen das ist.
Das größte Geldgeschäft der Welt ein Bauchgefühlgeschäft ist. Und da siehst du es ja noch deutlicher, weil GameStop, es verbirgt sich ja kein wirtschaftlicher Erfolg mehr hinter GameStop. Die Aktie ist gesteuert von Interessensgruppen und tatsächlich in dem Fall sogar von der Emotion, von dem Aufstand, wir zahlen es jetzt jemand nach Hause. GameStop selber macht Verluste, das sind Mondpreise, wie man so schön sagt, was die zuletzt wert war.
Das heißt, dass die sich absprechen, die Kleinanleger auf Reddit, findest du das unlauter?
Nee, das ist nicht unlauter, weil du kannst ja in Firmen und Institutionen sprechen sich ja auch ab.
Machen das auch, ne?
Wenn du Industry gesehen hast, oder hast du noch nicht, oder?
Nee.
Dann siehst du ja auch, das sind Beraterfirmen, die nichts anderes machen, als sich den ganzen Tag für ihre Kunden absprechen für Aktien. Das ist nichts anderes.
Ja, genau.
Also, und deshalb war es ja auch ein bisschen, was ja so ein Affront, dass Robinhood, also diese Trading-App oder jetzt weiß ich nicht mehr, Trade Republic hieß es, das deutsche Pendant dazu, dass die gesagt haben, da müssen wir jetzt unsere Großanleger schützen und das kommt uns komisch vor, das Ganze. Also da wird mit zweierlei Maß gemessen und das hat eigentlich den größeren Skandal jetzt noch ausgelöst, dass Robinhood und Trade Republic quasi das gesperrt haben, die Aktien für einen gewissen Zeitraum.
Ja, dass man jetzt den Kleinanleger von einem Spiel, was professionelle Leute, die wahnsinnig viel Geld damit verdienen, seit Jahren spielen, dass man die davon ausschließen will.
Und sagt, lasst es mal, ihr macht es nicht richtig, ihr manipuliert es ja. Aber auf größerer Ebene ist es nichts anderes. Also das Spiel wird genauso gespielt, nur halt mit größeren Beträgen. Und tatsächlich sind da große Verluste auch für so Hedgefonds entstanden. Und es ist interessant, wie die Macht von so Interessensverbänden der angeblichen Kleinanleger dann doch sein kann.
Es ist und wie genau plötzlich hingeguckt wird. Also die Leute, die das Kapitol gestürmt haben, haben sich auch vor auf Reddit abgesprochen. Und das hat man irgendwie nicht so mitgekriegt. Also solche Takes habe ich auch schon auf Twitter gelesen.
Auf Reddit gucken rentiert sich immer, sage ich dir, Rüdiger. Okay. Also egal, ob man Star Wars Fan, Wrestling Fan
Reddit
oder
ist eine dieser App, wo ich in der Anmeldung ist. Wo ich, entschuldige, jetzt habe ich dich unterbrochen.
Ja, nee. Satz. Go on.
Ja, nee, Reddit ist eine dieser App, wo ich irgendwann mal im Anmeldeprozess stecken geblieben bin. Aber dann muss ich das doch nochmal machen.
Das ist halt nur, wenn du ein spezielles Interessengebiet hast, über das du quasi jeden Tag diskutieren und sprechen und Informationen erhalten willst.
Und das ist bei dir, weiß ich natürlich, Wrestling, aber auch noch was anderes? Oder
Wrestling,
ab und zu?
Die Band Ghost und Star Wars.
Ja, okay.
Aber nochmal zurück an die Börse, das ist, was ich bei Wirecard auch so faszinierend fand, ist, dass ja selbst die deutsche Finanzaufsicht, die BaFin, dass selbst die ja auch tatsächlich Leute ein bisschen strenger reguliert oder eben nicht reguliert, wie im Falle Wirecard, je nach so ein bisschen nach Sympathie auch oder was könnten die uns bringen oder was bringt es unserer Wirtschaft. Also auch das funktioniert irgendwie mehr nach Bauchgefühl. Also die BaFin hat da extrem viel Murks gebaut. Jetzt schaltet sie sich übrigens auch ein in diese Trade Republic Geschichte und sagt, Leute, ihr dürft da die Anwender nicht sperren wegen sowas. Mhm. Aber wie gesagt, auch in dieser Wirecard-Sache oder auch, dass da zum Beispiel, der Wetter der Gutenberg ist ja heranzitiert worden, weil der ist ein guter Freund von den Wirecard-Buddy und hat gesagt, Mensch, mach doch mal ein Meeting mit der Kanzlerin, klar, wir brauchen so ein bisschen politische Power auch für unsere China-Investments und so. Und wie das dann auch so ist, also Frau Merkel hatte keine Zeit, aber ihr Finanzberater, im Prinzip ihr Wirtschaftsberater, hat sich dann zusammengesetzt auch mit Gutenberg und so. Und das ist alles, also ich bin schockiert, wie viel, vielleicht, nein, ich bin eigentlich nicht schockiert, ich bin überrascht, faktisch überrascht, wie viel dann doch über Beziehungen, Mauschelei, wenn man es mal gemein sagen will, aber auch einfach, heute ist mir nach einem Investment oder Keim, unsere Welt läuft. Also bei Corona haben wir es ja auch, Corona ist ja auch für viele so eine Krankheit, die sie nicht fühlen, also ist sie nicht da.
Mhm.
Und so ist es oft auch mit Geld, also. Wenn man den Harari liest, den Sapiens, den ich ja vor, oder eine kurze Geschichte der Menschheit, den ich ja vor kurzem hier angesprochen habe, der sagt ja auch immer wieder, was Geld eigentlich für ein Fantasiekonstrukt ist. Und das bestätigt sich in dieser GameStop-Sache für mich auch nochmal ganz schön. Okay, das waren meine Ausführungen zu Börse. Bist du zufrieden? Fühlst du dich aufgeklärt?
Ich fühle mich aufgeklärt. Okay. Ja. Bei mir weckt ja das mit den Aktien auch so ein bisschen, ich gehe da vielleicht so ein bisschen ran wie, also wenn ich das sowas höre, das erinnert mich so ein bisschen an meine Bet-and-Win Fußballwetten Ambitionen, von denen ich ja auch wieder sehr weg bin, aber auch Dennis Yücel hat gepostet, er würde es als geradezu politischen Akt sehen und er hat die Leute per Twitter dazu aufgerufen, doch mal 230 oder 350 Euro im Moment sind's in die Hand zu nehmen und sich wenigstens eine GameStop-Aktie zu kaufen.
Tja.
Ich kann es nicht einschätzen. Na gut.
Jetzt zum Thema zwei Herren im Glashaus. aber ja, die letzte Instanz, ne?
Ja.
Merkwürdigerweise, warum kam das jetzt hoch? Die Sendung wird im November eigentlich erst ausgestrahlt.
Ach so, das war mir nicht bewusst.
Ja, also weiß auch nicht, warum das jetzt gerade so hochgebubbelt ist.
Keine Ahnung, vielleicht, es geht ja auch vielleicht so ein bisschen unter im WDR dritten Programm. Es hat noch keiner. Ich könnte mir vorstellen, dass irgendjemand auf Twitter, der das entdeckt hat, der Sprachrohr.
Ja, Quote durch Shitstorm quasi, ne?
Ein bisschen, aber auch berechtigterdings.
Der Shitstorm oder die Quote?
Der Shitstorm.
Also ich habe ja auch darüber auf meiner Twitter-Startseite gelesen, weil du weißt, ich scrolle ja nicht.
Du kommst drauf, wenn es so ein Trend geworden ist, dass du es ohne Scrollen entdeckst.
Das Passun und du drüber.
Ja, Twitter. Dann. Siehst du, genau. Da müssten wir vielleicht mal.
Das ist aber auch ein guter Film.
Mal gucken, ob wir da irgendwelche Themen hochgejazzt kriegen, die so.
Die ich sonst gar nicht am Schirm hätte.
Ja. Pass mal auf, pass und ich mach noch ein Reddit auf und dann bist du verloren, Bernie Meyer.
At your mercy.
Wir lassen dich glauben, dass Dinge ein Riesenthema in Deutschland sind, von denen hat noch niemand anders gehört.
Alright. Die letzte Instanz, genau, das war eine Talkshow. Und da waren eingeladen Micky Beisenherz, Thomas Gottschalk, Janine Kunze und Der Jürgen.
Du Jürgen, ich habe erst gedacht, den kenne ich nicht. Ich kenne keine Schlagzeile. Bis ich dann in die Sendung reingeguckt habe, sage, ach, der Jürgen.
Ja, neuen Live-Jürgen. Ja. Oder auch
Big Brother Jürgen. Slutko, ja. Du bist mein Bruder Jürgen. Ja. Oder andersrum.
Ich habe es drüber gelesen und die Empörung der Leute klang nachvollziehbar, aber ich dachte, ich schaue selber mal rein. Das Thema Rassismus nimmt ja gleich die ersten 20 Minuten ein. Ja, die reden drüber, ob sprachliche Korrektheit beim Thema Rassismus nicht übertrieben ist. So kann man es zusammenfassen, oder?
Und zum Glück sind sie ja auf eine sehr eindeutige Antwort gekommen. Ja.
Steffen Halaschka moderiert. Und der, finde ich, da geht es schon los, der bekleckert sich auch nicht mit Ruhm, finde ich. Ich der finde, der lenkt diese Diskussion. Seine Einwürfe sind eher so pseudo-amüsiert. Eher so, ich sag jetzt mal was man jetzt eigentlich euch entgegenhalten könnte, aber seid mir nicht böse. Ich mein's nicht also, so.
Das habe ich auch gedacht. Ich finde es ein bisschen komisch. Ich finde, er sagt schon die richtigen Sachen. Naja, euch ist schon klar, dass ich da Leute wirklich...
Ja, aber so sagst du das eben nicht, wie du es sagst.
Ja, stimmt, so sagt das nicht. Aber inhaltlich sagt er das. Mhm. Darauf wollte ich hinaus. Er sagt inhaltlich schon die richtigen Sachen. Aber im Grunde genommen ist es wirklich nur ein Anstacheln.
Aber es klingt...
Es ist nur, die sind bereits in so einem Fahrwasser. Und das ist auch einer meiner Hauptkritikpunkte an dieser Sendung. Ich finde, man muss auch seine Gäste vor sich selber schützen. Weil die sind offensichtlich... zwei von denen hätte ich es vielleicht gedacht, aber sind offensichtlich alle vier nicht in der Lage, das einzuschätzen in dieser Sendung, was das bewirkt. Die schrauben sich da in was hoch, du lieber Himmel.
Ja, also ich finde, er sagt was Kritisches, aber es klingt wie Razzopatuff.
Ja, ja. Wie klingt es?
Wie Razzopatuff. Du kennst das Kartenspiel halt mal kurz nicht, oder?
Nein.
Ja, das ist... Da.
Okay.
Okay, dann wirst du es.
Razzopatuff ist die Karte, die man
nie los wird und wo man immer sagen muss, wenn man kriegt, Razzopatuff.
Ach, du meinst der schwarze Peter?
Das sagt man nicht mehr.
Das aber stimmt. Nee.
Ja, okay, wo fängt man an? Also ich habe mir aufgeschrieben, Horror the Horror. Also ich habe es mir nicht so schlimm vorgestellt. Mhm. Ich dachte, einzelne Zitate hervorgehoben sind schlimm, weil ich die auch gesehen habe in Ausschnitten auf Twitter. Aber ich dachte nicht, dass es in einem Feuer so durchgeht. Mhm. Und jetzt muss man sagen, von Jürgen Milski, der ganz oft gesagt hat, damit man ihn auch unbedingt hört, negativ, negativ, ja, darf man auch nicht mehr sagen, oder? Habt ihr das gehört? Negativ. Mhm. Von dem habe ich nicht so viel erwartet, von Janine Kunze, I don't know, man, weiß nichts über sie, aber fair enough. Aber dass der Gottschalk so uralt ist, oder vielleicht schon immer war und wir es gar nicht wussten.
Ja.
Also ich versuche mal von vorne anzufangen. Ich gehe mal meine Notizen durch. Ne? Also meine erste Notiz ist, holy shit, das geht ja von Anfang an in eine ganz falsche Richtung. Mhm. Zweite Notiz ist, Classic Human, man geht davon aus, dass das eigene Empfinden das Richtige ist.
Genau.
Was im Falle Rassismus eh schon der erste und der größte und der kapitale Fehler ist.
Genau, und man hofft, man ahnt vielleicht so irgendwo im Hinterstübchen, eine winzige, kleine Alarmglocke irgendwo im Nebel klingelt und deshalb schickt man noch vorne weg, nennt mich naiv.
Ja, also die Religion des Bauchgefühls in Full Swing mal wieder in dieser Sendung. Und dann muss ich sagen, wie unfassbar daneben die anderen waren, das muss man jetzt nicht mehr ausführen. Ich hatte mir von Micky Beisenherz ein bisschen mehr Gegenwind erwartet, aber er argumentiert tatsächlich zwar an sich für sprachliche Korrektheit, aber er begründet es, goddammit nochmal mit, der Aufwand ist ja auch zu groß, sich dagegen zu wehren, gegen diese Veränderung.
Das hat mich auch sehr gewundert.
Wow, what's that? Und dann kommt noch was ganz Schlimmes, dann sagt er, Kunst darf man aber nicht antasten, weil die haben doch überlegt, Astrid Lindgren, Negerkönig auszutauschen. Mhm. Sonst müsste man ja Rubens ummalen, weil der ein falsches Körperbild vermittelt. Apples and Oranges trifft es hier gar nicht. Das ist quasi, das ist wie Hamstis Haus und Eiffelturm.
Ja, aber selbst wenn man sagen würde, das ist Kunst, also es ist Literatur, Pippi Langstrumpf. Und selbst wenn man das auf so ein hohes Podest heben wollte, glaube ich, sollte man einer intelligenten Frau, also man sollte Astrid Lindgren zugestehen, dass wenn die das heute schreiben würde, Pippi Longstrumpf, dann würde sie das N-Wort, den N-König, mit Sicherheit nicht mehr benutzen. Davon bin ich überzeugt. Insofern finde ich es völlig okay, es umzuschreiben.
Ja, und es ist ja auch nur ein Wort. Es ist ein Wort, mit dem sie
ja... Also ja, eben. Das ist, genau, insofern ist es nur ein Wort, was gut gewählt, was getauscht würde, aber ich glaube auch, dass es dem Pippi Longstrumpf nicht den geringsten Abbruch tun würde, wenn man das...
Ist, finde ich, überhaupt eine Quintessenz. Man bricht sich nämlich fast in allen Fällen nichts ab. Ja. Man kann ja konstatieren, ich weiß es gerade nicht, vielleicht ist es ein bisschen kompliziert oder letzte Woche war es noch anders, von mir aus. Aber so, weißt du, was man alles leisten muss als Mensch, da sind viele, so ein Menschenleben ist schwierig, komplex und schmerzhaft, aber man sich mal hin und wieder ein anderes Wort angewöhnen, gehört nicht dazu.
Finde ich auch. Wir haben uns von VHS auf DVD zu Streaming umgewöhnt, wir kriegen das auch noch hin. Schlechter
Fall. Wenn ich jetzt Mickey Beisenherz war, würde ich einen Gag draus machen, noch einen. Und das ist ein bisschen mein Problem mit Mickey Beisenherz, weil ich unterstelle ihm mal, dass er im Grunde genommen das schon halbwegs korrekt sieht, aber er greift zu auf die Gelegenheit zum Gag und macht, ja, das ist auch nicht, das finde ich ist auch nicht sehr sehr ruhmvoll. Zum Beispiel schreibt er auch in seiner Entschuldigung und schön, dass er sich entschuldigt. Er schreibt, eine Sendung, in der vier Kartoffeln sitzen und mittels Karten über Rassismus abstimmen, hat ein Problem. Und auch meine Rolle in der Show war keine gute. Ich habe die Kritik aufmerksam gelesen und finde sie auch berechtigt. Ganz klar mein Fehler, sorry. Zweiter Teil der Message, super. Aber eine Sendung, in der vier Kartoffeln sitzen und mittels Karten über Rassismus abstimmen, hat ein Problem. Nicht schon wieder ein Gag draus machen, Micky. Nicht schon wieder irgendwie ein bisschen ins Lustige ziehen.
Ja.
Einfach nur den zweiten Teil. Ich hatte keine gute Rolle in der Show, war ein Fehler. Sorry, that's it.
Na gut, ja.
Dieses sich als Kartoffel bezeichnen, das ist, und diese beliebte Dings, wo der Jürgen dann auch sagt, na hör mal, ich habe hier ganz viele Ausländer in meinem Bekanntenkreis, sie würden sich aber wundern, was ihr hier für ein Bohai macht, ne? Die lachen uns aus. Selbst wenn es so wäre, dann musst du ihn die Sendung holen. Die mal fragen, weil wir wissen ja selber, viele Bekannte im Bekanntenkreis sind einer, oder vielleicht einer, den er vor 5 Jahren mal hatte. Also das ist nicht glaubwürdig. Und also überhaupt über diese Sendung zu reden und dass die Sendung stattfindet, ist einfach völlig sinnlos, weil du musst ja die Leute fragen, die es betrifft. Das ist ja so, wenn sich zum Beispiel, wenn ich sage, Rüdiger, das hat mich neulich wirklich verletzt drüber, dass du gesagt hast, du Arsch. Und dann unterhältst du dich mit Gabi drüber und sagst, du, der Bernie, der war so gekränkt, dass ich Arsch zu ihm gesagt habe.
Ich mache mit Gabi, und Max Jakob Ost und Maximilian Nofka einen Podcast darüber.
Ja, und die sagen dann alle, ja, der soll sich mal nicht so haben.
Ja.
Und das ist die Quintessenz. Und damit ist das Thema erledigt.
Wir haben auch viele Freunde, die Arsche sind.
Ja. Und dann, ich meine, dann bei der Blackface-Anekdote, der Gottschalk sagt, er weiß ja, wie es ist, er fühlt jetzt so ein bisschen, wie es ist, schwarz zu sein, weil er sich mal als Jimi Hendrix verkleidet hat, mit schwarzem Gesicht.
Ja.
Da wusste ich, da hätte man tatsächlich, also ja. Und dann sagt er auch noch, die schlimmsten Leute sind die, die so sich politisch korrekt ausdrücken, aber insgeheim Rassisten sind.
Stimmt.
Und das wäre nämlich, jetzt pass auf, jetzt, das, weißt du, das wäre nämlich, sowas wäre nämlich nach seiner Ansicht nach Krauses Denken. Und dann würde ich auch sagen, das war das Krause Denken, dann war mir da noch eins zu viel irgendwie. Naja, und dann hat er noch gesagt, ob er jetzt im Restaurant denn in Zukunft sagen muss, gib mir bitte die Salzstreuerin rüber.
Lustig, sehr lustig.
Ja. Ich weiß nicht, was da los war.
Und was wollte ich gerade noch sagen? Warte mal. Und das war schon im November. Er ist wirklich komisch, dass er jetzt hochgekocht ist.
Ja, aber vielleicht kann man doch sagen, das war erst im November. Ne? Man kann es auch nicht mehr entschuldigen, das war vor 2 Jahren oder so oder vor einem Jahr, sondern das war mitten in einem.
Schreiben auch viele. Die Schauspielerin Janina hat, wie heißt sie, Janina Kunze? Die hat auch auf Insta jetzt eine Entschuldigung gepostet, die natürlich auch sehr, klingt nicht von ihr formuliert, aber ist natürlich auch richtig, das zu machen. Sie muss es natürlich auch machen. Andererseits muss man sagen, man kennt doch die Themen vorher, wenn man da so reinschlittert, wie kann einem, die Entschuldigung ist schön und gut, aber mit was hat man sich die letzten 2 Jahre beschäftigt, dass man da so, dass man da jetzt erst drauf kommt.
Ja, dass man auch so all in geht in dieser Talkshow.
Ja, und so all in geht. Und mit was für Leute hat man um sich herum, die nicht einmal zu jemandem sagen, du, pass mal auf, das ist ein Thema, Moment, weil.
Ja, okay. Und vielleicht der eine oder andere mag jetzt Cancel Culture schreien. Ich war jetzt nicht der größte Gottschalk-Fan insgesamt, aber ich fand ihn eigentlich ganz okay. Aber der ist für mich durch. Also das ist sowas, also ja, das ist wirklich.
Sehr gut. Bohemian Browser Ballett hat angekündigt eine Talkshow mit Leuten, die es wirklich angeht.
Bohemian Browser Ballett ist aber teilweise auch ganz schön unlustig und macht manchmal auch so ein bisschen Spaß aus politischer Unkorrektheit nur für den Witz. Also
ja, mag sein. In dem Fall, die Ankündigung war lustig. Bin ich vorsichtig. Leute, die es angeht. Okay.
Okay, gut. Ja, was hatten wir noch für Themen? Wir hatten noch Follow-ups zur letzten Woche und aus unserer Rubrik Follow-up.
Ja.
Follow-up, won't you? Follow-up, won't you? Kennen Sie, ne?
Ja.
Das Original.
Ja.
Okay, gut. Weil Phil Collins ist 70 geworden.
Ja.
Ja.
Wahnsinn. Und sitzt noch in der Schweiz?
Weiß ich nicht. Sitzt er fest in der Schweiz oder wohnt er da?
Ich glaube, der wohnt da.
Okay, gut. Was ja ungefähr dasselbe ist.
Ist eben. Ja, das habe ich schon mal erzählt, das Dieter Bohlen, das hat mir so gefallen. Mir gefällt ja selten, was Dieter Bohlen so macht, aber in dem Fall hat er gesagt, weißt du, ich finde Deutschland so geil, ich bin halt hier, ich lebe hier und so. Und so wie Phil Collins so mit meinen Millionen die Schweiz ziehen, dann Gehörsturz kriegen, das wäre nicht so sein Ding. Dann habe ich gedacht, ja, da ist was dran, finde ich.
Na gut, aber die Bergluft.
Aber ob man, die Bergluft.
Ja, natürlich.
Ja.
Du, wenn du am Rigi wohnst irgendwie und jeden Tag 10 Stunden meditierst, das kannst du hier nicht haben, so einfach. Es gibt schon Standortvorteile
in der Schweiz. Es gibt schon Gründe, in der Schweiz zu leben.
Ja. Okay, Follow-up.
Ja.
Frenulum. Hast du nachgeschaut, was
Frenulum? Ja, ich habe Frenulum. Du, ja, ich musste ja feststellen,
wahrscheinlich.
Ich habe eins, ich habe sogar mehrere.
Ja.
Weil das Frenulum an sich ist ja erstmal nur eine Hautfalte, die Dinge zusammenhält, die zusammengehören.
Ja, man nennt es auch das Vorhautbändchen.
Ja, oder auch zwischen Oberlippe und also da oben, da wo bei der Zahnreinigung, weißt du, wenn du mit der Zunge oben an deine Schneidezähne gehst und einmal quer rüber wirst, stößt du irgendwann mittig gegen das Frenulum. Und das weiß eigentlich jeder, trotzdem habe ich immer das Gefühl, wenn der Zahnarzt oder die Assistentin Prophylaxe bei mir macht, bleibt sie immer gerne mit dem Spiegel so eine Sekunde im Frenulum da oben hängen.
Wieso sprichst du jetzt über deine Zähne?
Weil wir beim Frenulum sind.
Aber das Frenulum ist doch
Hörst du überhaupt zu? Ich erkläre, es gibt mehrere Frenulums im Körper.
Aber das habe ich noch nie gehört.
Ja, ich sage es ja doch gar, aber es gibt mehrere Frenulum im Körper. Frenulum heißt erstmal nur Hautfalte. Es gibt verschiedene Frenulum Plural, also im Körper, Dinge
die heißen
zusammenhalten.
Alle Frenulum.
Hm?
Frenula. Die Frenula heißen alle so, weil.
Ja, aber es kommt noch lateinisch irgendwas dahinter, um die Position zu bestimmen. Es gibt natürlich auch ein Frenulum, was Vorhaut und Eichel vorne zusammenhält. Es gibt auch das zu kurze Frenulum, das die Eichel nach vorne zieht. Das ist etwas, was operativ behoben werden muss.
Siehst du, jetzt habe ich wirklich was gelernt, weil ich google hier gerade und sehe auch, es gibt ein Frenulum Clitoridis.
Ja. Naja, siehst du?
Irre. Gut.
Also, Frenulum heißt erstmal nur Hautfalte.
Ich dachte, was redet ihr hier vom Zahnarzt jetzt plötzlich? Was ist los mit ihm?
Ja, aber ich wusste, kennst du das auch, dass der Zahnarzt beim Spiegel da oben hängen bleibt und das tut dann weh?
Beim Zahnarzt kenne ich alles, was weh tut, Rüdiger.
Gut, okay.
Ja. You name it, I got it.
Good.
Zweites Follow-up.
Ja.
Clubhouse,
ja.
Ja. Ich bin drin.
Aha.
Co-Redakteur, Journalist aus meiner Arbeit hat gesagt, melde dich an, geht ganz einfach, da gibt es 1000 Leute, die dich kennen, Christopher hat deine Einladung bestätigt. So war es auch. Ich weiß gar nicht, ob ich aus Versehen mein Adressbuch hochgeladen habe. Ich hatte es nicht vor, aber das ist ja auch schon was ein bisschen Hartes, dass man
das
Adressbuch überprüfen lassen kann.
Naja, das
ist ein Klick zu viel.
Als jemand, ja. Genau.
Weiß gar nicht, ob ich es gemacht habe. Also, dann habe ich mich ein bisschen umgeschaut und bin zu keinem richtigen Schluss gekommen.
Hm.
Weil auf der einen Seite, es ist eine Social-Media-App, ne?
Ja.
Du klingst so, als würdest du was vorwegnehmen wollen.
Nee.
Nee? Kannst es noch
aushalten? Du kennst schon meinen Blick, wenn ich Dinge vorwegnehmen will. Ja.
Kannst du noch aushalten?
Ich halte es aus.
Okay, gut. Zum einen ist es eine Social-Media-App und was mir da begegnet ist, dass Leute reden und erzählen. Und mir das zu viel ist schon, also wenn mir schon zu viel ist, dass Leute twittern oder Instagram oder auf Facebook was schreiben, liegt es natürlich nahe, dass mir an vielen Tagen es auch viel zu viel ist, wenn ich Leuten beim Reden zuhören muss. Und so war es auch. Das war ein erster Ding, ich dachte, aha, da wird jetzt hier gesprochen und hier. Schauspieler treffen sich während der Corona-Krise, hier ein Schweigeraum, sehr interessant, da ist natürlich nicht geredet worden, aber wozu gab es den dann eigentlich? irgendwas von der Zeit, Tagesgeschehen, Sascha Lobo erzählt irgendwas hier, Richard Gutjahr erzählt irgendwas. Also nichts, wo ich dachte, ich habe jetzt noch mehr Gesprächsbedarf, den ich dadurch decken müsste. Ich selber habe sowieso nicht das Interesse zu reden, also dafür hilft es mir nichts, ich wäre dann einer dieser stummen Zuhörer. Also da hatte ich, lass mich kurz zu Ende ausführen, dann kannst du Fragen stellen. Ich hatte quasi nicht das Bedürfnis, dass hier ein Bedürfnis von mir, ich hatte nicht das Gefühl, dass hier ein Bedürfnis von mir gedeckt wird. Ich habe dann zum Beispiel auch mal was anderes gehört, so ein Ask Me Anything mit Mats Hummels, Thomas Müller, Chris Kramer und Max Kruse.
Aha.
Was für eine Runde, ne?
Ja.
Und habe erfahren, Thomas Müller hat eine Gitarre, aber spielt nie drauf. Christoph Kramer will nach der Karriere Kriminalpsychologe zu werden. Max Kruse will nach der Karriere Manager werden, aber erstmal nicht, erstmal will er Autorennen fahren. Und Mats Hummels will vor allem eines, erstmal raus aus allem und ein normales Leben führen. Ich gebe zu, das habe ich nebenbei 20 Minuten gehört und fand es ganz amüsant und dachte, guck mal, das ist ja vielleicht wirklich eine Art Talkshow, wo auch die Leute nicht vor sich selbst geschützt werden, das könnte zu interessanten Dingen führen. Siehe neulich der Kollege Ministerpräsident
Ramelow,
ja. Also, aber an sich dachte ich, nee, das brauche ich nicht. Ich brauche nicht noch mehr Leute, die reden und ihre Meinung sagen. Dann sind aber zwei Sachen passiert. Zum einen habe ich mal irgendwo reingeklickt und der Richard Gutjahr, der Journalist, hat erzählt über, was seine Kinder in Israel für Fächer in der Schule haben.
Mhm.
Zum Beispiel Yoga, Gefühl und iPad. Während okay. mein Kind im Homeschooling Hardcore Parkour sich durch irgendwelche, finde ich teilweise jetzt schon sinnlosen Mathe-Themen schlagen muss.
Mhm.
Und dann dachte ich, okay, ich könnte ja einfach so mal hin und wieder mal reinhören und vielleicht doch was aufschnappen, was mir was nutzt. Also war ich dann jetzt auf dem, mein zweiter Impuls war, verteufel's mal nicht. Und dann ist mir noch ein dritter Aspekt eingefallen und zwar, Rüdiger, wenn wir jetzt ein bekannter Podcast wären und wir könnten uns auf diese Art und Weise immer mal nach der Sendung oder einmal in der Woche so mit unseren Hörern unterhalten, wäre das nicht was ganz Förderliches für uns, die Hörer und den Podcast? Ich
habe ein bisschen mit der Frage gerechnet, ehrlich gesagt.
Ja. Also ist meine Quintessenz für mich eher nix, aber durchaus konnte dem nützliche Seiten abgewinnen, deshalb will ich es nicht verteufeln. Ob sich's durchsetzt, I don't know, man.
Mhm.
Was sagst du als Android-Benutzer dazu?
Ja, ich fühle mich ausgeschlossen und diskriminiert.
Mhm.
Stelle fest, dass viele Leute drüber schreiben, wenn ich dann aufs Twitter mal scrolle. Wie es so ist, ich glaube, also viele haben auch geschrieben.
Aber sag deine Frau, die ist doch dabei.
Ja, die hat mal, die hat es allgemein überhaupt nicht so mit Hörformaten. Die hört auch keine Podcasts. Die scheint mir so milde interessiert. Ah. Ihre, so auch dem Motto, ach, das kann ich doch nicht jetzt auch noch machen.
Ja.
So, und
das ist auch eine gute Reaktion.
Ja, und ihre Agenturpartnerin macht sehr viel. Die hört sich auch viel so Schauspieler. Also Schauspieler sind wohl sehr aktiv auf Clubhouse auch.
Deshalb ist mir auch aufgefallen.
Ja, ja. Naja, gut, das ist natürlich ein schneller Weg, Broad zu casten in irgendeiner Form, auch wenn man gerade nichts zu tun hat.
Ja.
Sagt sie, wenn du dich da als Agentin natürlich mal zu Wort meldest und was sagst, hast du sofort 10 Follower mehr. Wahrscheinlich setzt auch irgendwann das Jagdfieber ein. Ich weiß nicht, stehe ich dem natürlich auch skeptisch gegenüber, aber ich weiß einfach auch, welche Dynamiken dann sowas entwickeln kann. Und bevor wir uns versehen, gibt's Brennerpass, Clubhouse und ich halte mich zurück.
Mir wäre es eigentlich zu viel, noch einen Brennerpass Clubhouse zu haben, aber ich fände es trotzdem schön, mal so eine Art Live-Podcast zu machen, aber ich bin mir sicher, wir haben nicht genug Clubhouse angemeldete Hörer, um sowas steigen zu lassen.
Und es sind alle, genau.
Und dann sind es auch wieder nur Männer.
Ja. Also viele waren zur Clubhouse-Besichtigung, haben die Wohnung aber nicht gekriegt von unseren Hörern.
Ja, ja, weiß ich gar nicht, ob. Na.
Ja, du, wenn ich das gewusst hätte, ich habe hier ein neues Handy, ich habe es aber gemietet.
Ja.
Ich hätte natürlich genauso gut auch ein iPhone mieten können. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich es vielleicht mal gemacht, dann wäre ich jetzt dabei, dann könnten wir besser über Clubhouse reden.
Ja, vielleicht machst du es, vielleicht löscht du alles auf dem iPhone, alle Apps und machst da einen Leerverkauf damit.
Ja,
das war jetzt der Hedgefonds-Witz.
Okay. Gut.
Weiß nicht, ob du einfach nicht gut fandst oder ob es zu lange gedauert hat, bis er ankam.
Ich bin mir nicht ganz sicher, wie du ihn meinst. Ich mache das Handy leer und verkaufe ihn dann?
Leerverkauf? ja. Aktien. Ne? Du wertest die Aktien ab, dann kannst du sie billig verkaufen.
Aber womit mache ich das?
Oh.
Siehst du eben, das habe ich nicht weiter nachgefragt.
Okay, da wäre eine berechtigte Frage, ob mein Witz nicht durchdacht genug war oder deine Leitung zu lang. Ich glaube, es ist eine Mischung aus beiden.
Ja.
Aber wir haben ja noch ein anderes Thema, Rüdiger.
Gut. Let's just leave it there.
Ja. Achso, ich wollte nur sagen, ich habe einen deutschen Film geguckt. Hast du mal einen Film gesehen namens Die Wunderübung?
Nein. Was ist das?
Das ist mit David Striso. Da ist der quasi.
Wie du David Striso sagst.
Ja, wie sagst du denn den?
David Striso? Das klingt ein bisschen pikiert.
Ja, aber so, ich finde, der spielt aber auch immer so pikiert. Ich finde, den kann man so richtig aussprechen.
Ja. Der spielt immer so pikiert. Das wird immer besser. Siehst du?
Der ist ja ein zwanghafter Typ, sagt er selbst.
Ein zwanghafter Typ ist er auch noch.
Ja.
Also, man. Ja, gut.
Na gut, ist im Prinzip, es ist ein österreichischer Spielfilm, wo es um Paartherapie geht.
Okay.
Deshalb dachte ich, vielleicht hast du ihn mal gesehen.
Nee.
Es ist auch, glaube ich, von einem Theaterstück adaptiert. Bisschen platt zum Teil. Aber sehr schön gespielt. Vor allem Erwin Steinhauer, der Therapeut. Kennst du den?
Nein.
Ist ein Riesentyp.
Also wer weiß, vielleicht habe ich schon mal gesehen, ich kann nur keinen Namen zuordnen. Ja.
Riesentyp. Ein österreichischer Schauspieler, Erwin Steinhauer.
Das sagst du nicht so oft über Leute.
Nein.
Gut, dann.
Ich sag zum Beispiel auch nicht über Dickinson, die Serie, die ich jetzt endlich mal gesehen habe, dass es eine Riesenserie ist.
Ja, ich habe die erste Folge gesehen. Ich bin auch eher unentschieden.
Wie viele Folgen hast du gesehen von Dickinson?
Eine.
Okay, ja, ich auch. Es geht um Angie, es geht nicht um Angie Dickinson, es geht, na sagen wir mal so, es ist quasi ist es überhaupt ein historical piece, kann man gar nicht so richtig sagen, ne?
Das hat sich Emily gedacht, dass du mir das sagen.
Ja, Emily Dickinson ist natürlich eine reale Person,
ja.
Also sie ist eine Dichterin, die quasi echt so posthum, also echt jetzt, die so posthum erst bekannt geworden ist, und die Serie auf Apple TV, die gleichnamige, verpoppt ihre Biografie so ein bisschen und macht sie so einer leicht identifizierbaren Frauenfigur. Mhm. Lesbisch, fantasievoll, kreativ, so ein bisschen gegen das Patriarchat, gegen Vater auflehnend, gegen Konventionen auflehnend, mit toller Musik.
Mhm, das stimmt.
Wirklich toll. Und die Idee ist irgendwie ganz gut, aber bei der ersten Folge gepackt hat es mich nicht. Ich fand es dann doch irgendwie fad. Also nicht zu naheliegend auch von der Gags und Dialogen und
Figuren. Ja, es rührt noch so in verschiedenen Erzählweisen. Man müsste weiter gucken, aber ich glaube nicht.
Okay, ja, ich bin auch eher out. Jetzt, Rüdiger, jetzt kommen wir endlich zu unserem Thema der Woche und das leiten wir mit folgendem Trailer ein. Okay, du kanntest es gar nicht.
Nein.
Nein, das ist ein Nawalny-Video, über das wir gerade sprechen, gleich sprechen wollen. Da ging es doch um das Anwesen von Putin, ne?
Ja, ja.
Am Schwarzen Meer.
Mhm.
Und da gibt es eine Aquadiskothek, eine Wasserdisco. Und da hat jemand einen Song dazu gemacht. Und das war der Anfang dieses Songs. Aquadiskotheka. Ich dachte, wir singen zusammen.
Sehr schön.
Aber dann vielleicht beim nächsten Mal.
Schade.
Richtig guter Song. Unser Thema für heute ist Russland.
Russland, ja, wie sind wir denn darauf gekommen, Bernie?
Ja, über Nawalny.
Über Nawalny?
Ja, ganz einfach. Weil Nawalny hat ein Video gemacht, was sehr lange ist.
Ja.
Was fast so lange dauert wie der Film Snowpiercer, den ich gestern gesehen habe.
Ja.
Zum zweiten Mal. In dem Video geht es um?
Das ist das Video, wo Alex Nawalny, der vergiftete und genesene Kreml-Kritiker, das System Putin erklärt.
Anhand von Putins, also ein zentraler Teil ist natürlich schon auch dieser Palast, den er angeblich,
den Palast,
den es wirklich gibt, der angeblich ihm gehört.
Genau, und jetzt, ich habe es am Rande mitgekriegt, angeblich hat sich jetzt jemand anders schon für Putin die Bresche gesprungen, sagt, er hätte das Ding schon vor Jahren gekauft. Aber das glaubt ihm keiner so richtig.
Ja, ist auch lustig, dass Putin sich so entschuldigt mit, also mein Name taucht da nirgendwo auf. No shit, Sherlock.
Ja. Ja, naja, das System Putin. Eine Sache sagen, was anderes tun.
Ja, und genau, dann haben wir uns überlegt, natürlich auch, weil der Reflex ist, Russland sofort irgendwie auch ein bisschen zu sagen, oh boah, die Russen oder der Putin oder wie können die den ertragen oder was ist da los? Dem so ein bisschen gegenzusteuern auch, ne?
ja, es ist, ja, was ist denn das mit Russland?
Ja.
Dieses Gefühl, was du da gerade beschreibst, habe ich extrem. Also dieses, also ich war mal da in den 1989, war ich im Sommer mal 3 Wochen.
Ja, dazu würde ich gerne gleich kommen.
Aber ja, in Russland, noch nicht. Nur was ich darauf sagen will, das ist auch schon so lange her. So, ich weiß überhaupt nicht, ich weiß eigentlich nichts über das aktuelle Russland.
Hm. Man hat jetzt aber auch gesehen, dass viele Leute sich für Nawalny stark gemacht haben und da natürlich trotz drohender Repressalien auf die Straße gegangen sind, in den großen Städten, teilweise 10.000, 20.000 Leute pro Tag.
Mhm.
Und das muss man natürlich auch sehen, wenn man immer sagt, die Russen lassen sich alles bieten und was weiß ich und der Putin kann machen, was er will und immer wieder, man muss nur Lenin oder Stalin sagen und schon ist die russische Volksseele wieder vereint. Das halte ich für ein bisschen ein Vorurteil. Ich beschäftige mich ja gerade so ein bisschen auch für eine Reportage mit Nikolas dem Zweiten, alias Lars Eidinger.
Ja. Ach ja, richtig. Ach, um dessen Verfilmung wäre es gegangen in dem Film, den er dann letztendlich nicht gemacht hat, der Lars Eidinger.
Doch, er hat schon gemacht. Mathilde hieß der Film. Es gab doch einen riesen Shitstorm, weil er ihn eben gemacht hat.
Stimmt, er hat ihn gemacht, aber er ist, jetzt weiß ich, er hat ihn gemacht, aber er ist nicht zur Premiere gefahren, weil er so viel Drohungen gekriegt hat.
Der Film war einfach auch nicht gut.
Der Film... Davon bin ich auch nicht ausgegangen.
Ja, gut. Genau. Und das spielt ja genau zu der Zeit, wo es eine Menge innenpolitischer Probleme gibt und die Leute mit diesem zaristischen Regime nicht mehr zufrieden sind. Und natürlich, es gibt Arbeiteraufstände, es gibt. Es gibt die russische Revolution letztlich, die Bolschewiken, die Rote Armee kämpft gegen die Weiße, also gegen die zaristische Armee. Es gibt den Petersburger Blutsonntag, wie gesagt, dann irgendwann mal gefolgt von der Absetzung und der Verhaftung der Romanows, also der Zarenfamilie. Es gibt, dann, wie gesagt, während des Ersten Weltkriegs dann eben diese Kulturrevolution, was schon auch zeigt, dass the Russians are nothing to fuck with, also da tut man ihnen Unrecht, wenn man denkt, das wäre, also glaube ich zumindest, also ohne die Volksseele jetzt gleichzusetzen wollen mit der von 1916, aber 1917, glaube ich nicht, dass man sich alles anhört und gefallen lässt und dass das Regime Putin auf ein ewiges Bestehen wird irgendwie. Ich glaube, das ist schon so wie ein Funke der Revolution, glaube ich, dass das schon am Entstehen ist. Und die Frage ist tatsächlich, wie jetzt damit umgegangen wird. Und ich habe mich versucht, mal so reinzuversetzen in so einen Putin. Erreicht man mehr mit so einer Erstickung, Unterdrückung oder vielleicht tatsächlich auch, dass man kennt ja auch Nawalny, tatsächlich ganz out of the box Idee ermorden lassen?
Mhm.
Oder lässt man das gewähren? Was würdest du machen als Autokrat?
Naja, ich glaube, Nawalny hat mittlerweile so viel Aufmerksamkeit gekriegt, auch dadurch, dass er wieder durch dieses Video, durch seine Mitarbeiter, er ist jetzt so bekannt geworden. Alles, was man jetzt macht, führt nur dazu, dass er noch bekannter wird. Jedes Dementi, jedes alles, was jetzt kommt, jazzt die Figur Nawalny noch mehr in die Höhe. Ich glaube, der Kreml hat, also Putin hat schon ein Problem mit Nawalny, was er nicht so leicht wegkriegt.
Ich glaube, der Fokus ist wieder mehr auf ihm, seit Trump weg ist auch.
Ach, das ist auch interessant. Ja, vielleicht.
Ja.
Also was wohl auch sehr besonders ist mit den Nawalny-Protesten, ist, Proteste in Moskau hat es schon immer mal wieder gegeben, auch durchaus größere als die wir jetzt gerade bei Nawalny sehen. Das Besondere ist, dass diese Proteste jetzt im Zusammenhang auch mit Nawalny und dem Video wirklich russlandweit sind. Dass also auch in kleineren Städten in Sibirien sich tatsächlich ein paar hundert Leute oder tausend Leute, wie viele dann da sind, finden, die da demonstrieren. Das passiert wohl nicht so oft.
Ja, in den ländlichen, in den Provinzen, die ja sehr konservativ sind, bis reaktionär. Ja, das habe ich auch gelesen. Weißt du eigentlich, wie viele Einwohner Russland hat?
110 Millionen.
Ja, also ich habe gelesen hier 144 Millionen.
Ah, na gut.
Ohne Krim. Mit Krim sind es ein bisschen mehr, Rüdiger.
Verstehe. Du, da habe ich vielleicht, wie viel werden auf der Krim leben, aber nicht 34.000.
Nee, so 2 Millionen. 2 Millionen
ja.
Circa.
Ja, ja, okay. Ah, dann doch.
Plus ein paar Zerquetschte, ne, wie man gerne dann so ein Waisenherzchen Witz da anfügt, habe ich jetzt gesagt. Es ist das flächengrößte Land der Erde. Das wusste ich nicht.
Weißt du, wie weit ist von hier nach Moskau?
Nein.
1800 Kilometer.
Ist nicht viel eigentlich, ne?
Geht eigentlich.
Kann man im Auto fahren.
Es ist nicht so, wo man nicht denkt, ja genau, man kriegt Bock. Ja. Machen wir Zwischenstopp in Warschau und dann
voll
weiter und dann, ja. Kiew ist glaube ich, nur 1300.
Ja.
Ja. Vladivostok ist, das geht an die 10.000.
Ja. Ich würde gerne mal nach Odessa, das ist zwar Ukraine, ich weiß, ja, aber da soll es sehr schön sein.
Da,
ein guter Freund von mir schwärmt mir da sehr oft vor, aber gut, es ist auch nicht die Zeit, in Odessa Urlaub zu machen, in keinerlei Hinsicht.
Ich habe Odessa als sehr, vom Stadtbild sehr, du fühlst dich wie so in Budapest oder sowas ein bisschen, sehr europäisch so. Mhm. Wir haben wahnsinnig schlimm gewohnt in Odessa. Wir haben in so ein, das war so eine Art Campinghotel in, mit so einzelnen, man hatte so, es sollten so, weiß ich nicht, ich glaube, die hießen Chalets oder sowas, das waren letztendlich so kleine, kennst du noch diese Hütten, die man früher bei Obi auch kaufen konnte, die man sich im Garten aufstellt, um Geräte unterzubringen und sowas, das waren wirklich so kleine Holzhäuser. Ah. Und wir hatten da ein kleines Ungezieferproblem, wo wir da geschlafen haben, 2 Nächte.
Okay.
Ja.
Okay, aber das ist nicht typisch für Odessa.
Aber das ist, glaube ich, nicht typisch für Odessa, ja, und wird der Stadt auch in keiner Weise gerecht.
Der Tourismusverband, habe ich schon auf der anderen Leitung, Tourismusverband von Odessa. Ich, so. Das kann ja Rudolf doch nicht sagen.
Und hier. Das war 1989. Ja. Aber ich musste mich, was ich damit sagen will, ich war so zerstochen von den nächtlichen Torturen, dass ich vielleicht der Stadt Unrecht tue.
Ja, ich glaube schon. Aber sind sehr.
Ich habe eigentlich nur gesagt, nein, es war halt 1989, unsere Reise war sehr geführt. Das heißt, wir hatten eine durchgehende Begleiterin.
Mit wem warst du da?
Ich war mit einem, es war eine organisierte Reise von einem Westberliner Reisebüro. Die führte uns von Leningrad über Tallinn nach Riga, nach Odessa, über Kiew, nach Moskau zurück.
Mit dem Bus?
Und das Ganze, nein, in 14 Tagen. Nee, mit dem Flugzeug nach Leningrad, mit dem Zug nach Tallinn, mit dem, also verschiedene Reisemittel, auch ein innersowjetischer Flug damals. Diesen Flug habe ich in spektakulärer Erinnerung. Ein Flug mit einer Tupolev 154. Ich glaube, immer noch eines der schnellsten Reiseflugzeuge. Von Riga nach Odessa. Irgendwann, weiß ich nicht, um 4 Uhr morgens. Und morgens ganz früh ist man dann in Riga gelandet. Und da habe ich wirklich kurz Todesängste gehabt, weil dieser Flieger so unfassbar steil angeflogen ist an den Flughafen. Ich habe wirklich gedacht, jetzt, das war's, so steil runter geht es sonst nicht. Genau, über Kiew mit dem Zug, dann wieder mit dem Nachtzug und dann über Moskau wieder zurückgeflogen.
Ja, erzähl mal von Moskau.
Naja, nee, pass auf. Und was ich sagen will, ist, das Ganze war in 14 Tagen. Und ich habe ja gerade einige Städte und Reisemittel aufgezählt. Es verwischt ein bisschen. Und diese Reise war sehr geführt. Man hatte dann die ganze Zeit, wir waren eine Gruppe von, weiß ich nicht, 14, 15 Deutschen. Ich war mit Abstand der Jüngste. Ich war mit meinem Vater unterwegs. Es waren Ehepaare, Freunde. Und wir hatten eine ständige Begleiterin. Und jeder einzelnen Stadt in der Sowjetunion haben wir dann noch einen Reiseführer für den jeweiligen Ort bekommen. Und normalerweise, wenn man auf Städtereisen war, ist man ja dann, verlässt man irgendwann das Hotel und fängt an, die Stadt zu erkunden. Sowas ging natürlich alles 1989 in Russland nicht. Man wurde mit dem Bus zu der einen Stelle gekarrt, mit dem Bus zu einer anderen Stelle. Man hat festgelegte Routen gehabt, mit denen man Reiseführung gemacht hat. Also man kam mit Land und Leuten nicht in Kontakt. Und man konnte so, sag ich mal, den Spirit einer Stadt sich auch nicht erlaufen. Und deshalb kann ich auch wirklich, man hat deutlich versucht, das Land von seiner besten Seite zu zeigen, aber hat dadurch nicht wirklich, also ich habe dadurch nicht so viel mitgekriegt.
Na, schade eigentlich, oder?
Ja, sehr schade. Es war sehr anstrengend auch.
Weil man müsste ja eigentlich jetzt, also jetzt hinzufahren wäre sowieso sehr interessant, aber das dann auch, denn du hättest ja den Vergleich, das ist ja was ganz Einzigartiges, was ich jetzt nicht hätte. Aber du weißt ja nichts mehr.
Ich weiß, ja, ja.
Ja, gibt's so eine Art, naja, das ist natürlich auch so ein Reiseklischee, aber gibt es so eine Art Lebensgefühl, was dir vermittelt wurde, oder man wirst ja irgendwann doch mal auf die Straße gegangen sein in Moskau oder irgendwo.
Eben nicht. Es war wirklich durchgetaktet. Durchgetaktet. Also am ersten Abend, du warst im Hotel, also das Lebensgefühl, stellt sich natürlich auch in einem Hotel her. Aber was natürlich war, es war alles teilweise bombastisch und schön und groß. Also wir wurden als westliche Touristen wahrscheinlich schon in die besten Hotels gepackt, außer in Odessa vielleicht. Aber es war immer irgendwas kaputt. Eine Glühbirne, eine Klospülung, eine Dusche, so, und mir wurde das damals so erklärt mit, naja, es ist halt diese Planwirtschaft, es wird groß angelegt gebaut und dann ist es fertig, aber es wird zu wenig eingeplant für, was man alles braucht, um Dinge instand zu halten. So, es man hat einfach nicht genug Glühbirnen gerade da oder zu wenig Leute, die, ich weiß es nicht, woran es liegt. Ich will jetzt auch nicht, dass, so.
Ich habe was Interessantes gelesen, und zwar habe ich gelesen in Wikipedia, dass die Armutsquote in Russland so um die 13% ist, und dann dachte ich so, ist das viel? Klingt erstmal viel.
Ja.
Und dann habe ich gelesen, wie der paritätische Armutsbericht in Deutschland ausfiel zuletzt. Und das sind 15,9%. Ja. Weil man sich das gerne auch mal so verarmt vorstellt. Also gerade so die ländlichen Regionen, und das mag auch durchaus stimmen, aber in der Summe, im Schnitt.
Naja, das ist halt die Frage, ne? Was ist arm? Oder welche Maßstab wurde da angelegt?
Ja, lustig, Maßstäbe anlegen, habe ich, lustige Anekdote ist auch, dass es gibt ja immer so, es gibt ja so Kontrollbehörden für Korruption, ne, die so die Länder auf so ein Korruptionsrating geben, und da war Russland, ja, schloss nicht so gut ab, sagen wir mal. Und dann hat Putin aber gesagt, 2016, ich hätte gern eine Kontrollpause, bitte.
Ah ja.
Das hat mich irgendwie amüsiert.
Mhm.
Und wusstest du das, weil ich gerade noch bei Wikipedia Facts hier bin, dass Russland das größte Arsenal an nuklearen Sprengköpfen noch vor den USA hat?
Ja, das wusste ich.
6.500.
Mhm. Ja, und es rottet auch so einiges vor sich hin an Atomreaktoren. Also die hatten schon immer sehr viel Atomreaktoren auch, um damit zum Beispiel, also für U-Boote und sonst was. Die haben sehr viel gebaut, und das rottet teilweise vor sich hin in Häfen in der Barentssee und sonst wo, und es kümmert sich nicht, also Entsorgung ist jetzt auch nicht so ein Thema.
Tauscht auch keiner die Glühbirnen aus, ne?
Tauscht auch keiner die Glühbirnen aus.
Hm. Ja, interessant.
Aber ja, was ich interessant fand, ist, man kriegt schnell, glaube ich, bei Russland so ein Gefühl wie, naja, so, es funktioniert nichts, vieles ist kaputt, keiner tauscht die Glühbirnen aus, überall liegen Atom-U-Boote rum. Trotzdem hat Russland auch riesige, zum Teil extrem diese Gebiete beschützende Natur, also mit starken Regeln, mit harten Gesetzen, riesige Naturschutzgebiete.
Ja.
So. Trotzdem liest man da immer, Putin ist irgendwo hingeflogen mit dem Hubschrauber, um irgendeinen sibirischen Tiger zu erjagen. Wo man denkt, ach Gott, ja, siehst du, das machen die alle, typisch die Russen, die reichen, was ich was, die Putin-Leute, und so, das passiert da ständig, aber insgesamt, ja, wahrscheinlich doch nicht mehr als im Westen, ich weiß es nicht.
Man sagt ja gerne so, man sagt ja, der Gerhard Schröder, der Gerd, der sei ja der Gerd, er sei ja so mit Putin so speziell, und das kann man nicht verstehen und so. Kannst du das nachvollziehen, oder denkst du, man, oder anders gefragt, denkst du, Wir tun dem Putin Unrecht, wir sind voller Vorurteile, ist doch auch nur ein vaterlandsliebender Mensch.
Ja.
Wie ist da Gerhard Schröders Motivation, sich mit dem so gut zu stellen?
Ich finde, es gibt aus verschiedenen politischen Ecken in Deutschland, auch übrigens ganz stark auch hier von der Berliner Zeitung, über die wir auch geredet haben, hier das Unternehmerpaar Friedrich, so Stimmen, die sagen, nee, das ist alles falsch verstanden, und Putin hat versucht, einen Schritt auf uns zuzugehen. Und er ist also genau das alles, was du gerade sagst. Und ich glaube, oder ich habe auch einen Podcast in die Richtung gehört, dass sich da auch was verändert hat. Und auch bei Putin selber. Dass das System Putin erst gar nicht so repressiv war, aber es immer repressiver wird. Also erst war so das Lebensgefühl wohl in Russland, hat ein Auslandskorrespondent, ich habe einen Spiegel-Podcast gehört, gesagt, in Russland so, dass er sagte, Leute, ich kümmere mich nicht um Politik, mischt ihr euch auch bitte nicht in die Politik ein, aber es wird immer repressiver.
Hm.
Man darf nicht vergessen, dass der Mann auch schon wirklich viele, 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 viele Jahre am Werke ist.
Hm. Ja, am Werke ist gut, das ist nämlich auch die Frage, was ist das Werk eigentlich, wo ist Putins Endgame zum Beispiel?
Das ist auch etwas, was keiner so richtig weiß, auch eine Behauptung, aber ich habe es gar nicht. Also als den Kommunismus hat man hinter, aber welche, also als Regierungsform steht bei Wikipedia eine gelenkte, also eigentlich eine Autokratie oder eine gelenkte Demokratie.
Hm. Also Schröder sagt, Nawalny, da mischt er sich nicht ein. Er wird auf keinen Fall sagen, dass man den freilassen soll.
Okay.
Und äußert, sie will sich auch nicht kritisch auf die Unterdrückung da mit Elektroschocks von den Demonstrationen da äußern. Also da kommt nichts Kritisches von ihm.
Hm. Naja, man kann auch schnell das Gefühl kriegen, so dass so, warum machen die das mit den Demonstrationen? Es bringt ja eh alles nichts. Putin wird den längeren Arm haben. Russland hat ja auch nie, sag ich mal, wirklich Demokratie gehabt. Also es ist, die kennen auch, jetzt sag ganz blöd, also die kennen ja auch nichts anderes. Also man kann sich gar nicht vorstellen, dass es eine wirkliche Demokratie wird. So, und trotzdem ist es aber so, dass auch immer mal wieder Proteste in Russland schon dazu führen, dass Dinge sich verändern. Aber eher halt auf einzelne Dinge bezogen. Wie zum Beispiel in Leningrad hätte ein großer Wolkenkratzer gebaut worden. Und Leningrad ist eine Stadt mit einer wahnsinnig schönen Architektur. Und dann sind da wirklich Leute auf die Straße gegangen und haben gegen diesen Wolkenkratzer, der da mitten in der Stadt hätte gebaut werden sollen, demonstriert. Und siehe da, es hat tatsächlich dazu geführt, dass dieser Wolkenkratzer zwar gebaut wurde, aber eben nicht da, wo er hätte gebaut werden sollen, sondern viel weiter außerhalb. Also Proteste können vielleicht doch was bringen.
Ich glaube auch, also ich glaube nicht, dass uns sowas wie ein russischer Frühling ins Haus steht, aber ich glaube, es könnte schon noch ungemütlicher für Putin werden. Man kann nicht so ganz über Putin reden, ohne diese Syrien-Geschichte zu erwähnen, weil das Assad-Regime, das unterstützt ja nicht nur heimlich und die Leute werden ja auch nicht nur, ist ja nicht so, dass es übermalt wird, dass die Bomben russisch sind, also jetzt mal irgendwie figurativ gesprochen. Das ist schon ein ganz eindeutiger Krieg auch gegen die syrische Bevölkerung von Russland aus. Und so ganz will man das ja nicht verstehen, so aus humanistischer Sicht. Aber wenn man sich da einfach keinen neuen Unruheherd schaffen will und die Balance nicht aus der, also quasi die Gegend nicht aus der Balance geraten lassen will, dann ist es natürlich ganz, ganz logisch, wie man sich da positioniert als Putin oder als Russland. Aber ich frage mich halt wirklich, ob man im Jahr 2021, ob man das noch so durchgehen lassen kann irgendwie. Aber wüsste auch nicht, was man dagegen unternehmen, auf länderübergreifender Ebene oder auf UNO-Ebene dagegen unternehmen sollte.
Ja, man kann wirklich nur darauf setzen, dass in Russland selber eine Jugend heranwächst, die sich diese Gedanken machen und da an Lösungen kommen.
Ich glaube, dass viele Sachen passiert sind, auch die Krim, Ukraine, auch da waren Sachen dabei, da hätte es vielleicht vor 80 Jahren irgendwie einen Krieg gegeben.
Ja.
Also ein, will nicht sagen Weltkrieg, aber einen länderübergreifenden Krieg. Also ich glaube schon, dass man dem eine längere Leine an der langen Leine lässt, weil man auch schon ein bisschen Angst hat davor.
Ja.
Vor Russland.
Ich glaube, das ist Politik.
Ah ja, es ist Politik, aber auch gerade ist es doch das Gefühl, wenn man Russland sagt, wenn in unserer Folgenbeschreibung Russland steht, dann löst es doch andere Emotionen aus, wie wenn da Mexiko steht oder Costa Rica oder Spanien, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe dich am Ende der Mexiko-Folge gefragt, ob du mal nach Mexiko fahren willst.
Ja.
Und da kamen wir eigentlich beide auf ein Ja.
Ja.
Möchtest du mal nach Russland?
Ja, auf jeden Fall.
Schon auch, ne?
Ja, sehr gern. Ist jetzt vielleicht nicht der erste Urlaub, den ich nach Corona mache, aber, aber vielleicht der zweite. Nein, ich weiß es nicht.
Ja. Es macht dann natürlich auch viel schwieriger, weil diese Sprache auch wahnsinnig schwierig ist. Weil man, wo setzt man an? Also man kennt an Kultur. Ich meine, wir reden in diesem Podcast wahnsinnig viel über Filme. Jetzt haben wir, das Putin-Aqua-Disco-Lied natürlich, das erwischt uns natürlich, das geht und trifft uns natürlich ins Mark. Aber dass wir jetzt mal gesagt hätten, boah, diese russische Musik, dieser Film, was da gerade aus Russland kommt, das packt uns. Also wo ist unser Zugang?
Ja, ich finde es auch irgendwie, das wollte ich noch sagen. Letztlich ist das Fazit immer so ein bisschen man schreckt ein bisschen zurück. Ne?
Ja.
Der Zugang fehlt sprachlich, man hat auch unschöne Bilder, man ist mit dem politischen System nicht einverstanden. Man muss sich fast ein bisschen zwingen, nicht so zu denken, die Russen und Putin das irgendwie gleichzusetzen. Also es sind viele, viele, viele Hindernisse, die man überwinden muss, finde ich, gegenüber diesem Land. Und du, vielleicht fährt man auch hin und es gefällt einem nicht.
Naja, bis man wahrscheinlich die ersten Russen trifft, aber man kommt halt leider nicht wirklich ins Gespräch.
Ja, aber dann gibt es natürlich die Vorurteile gegen Russen sind auch noch, die laufen hier im Kudamm mit Jogging, mit 800 € teuren Jogginghosen rum und kaufen alles weg. Also, ich weiß auch nicht, es ist alles schwierig. Also Russland macht es einem nicht leicht und ich möchte es ein bisschen leichter haben. Mhm. Und deshalb würde ich gerne hinfahren.
Und dann alle, die ich kenne, die zu Ostzeiten an der Schule Russisch hatten und Russisch lernen müssen, ist auch sowas. Keiner von denen kann Russisch. Alle sind so, oh, Russisch war so schlimm. Ist wie so, die reden im Grunde genommen darüber, wie unser eins, der irgendwie mal Latein gemacht hat. Natürlich kann man das nicht. Ja, man hat das jahrelang gemacht. Ja, man ist da irgendwie durchgekommen. Aber hallo, ich kann doch kein Latein. Hallo, ich kann doch kein Russisch. Mhm.
Gut, das Verhältnis zu Putin wird schwierig bleiben. Zum Beispiel auch dieser, ich meine, Jan Majalek ist ja wahrscheinlich in Putins Gewahrsam. Ne?
Ja.
Und Wirecard ist ja eigentlich der größte Börsenbetrug der deutschen Geschichte und definitiv unser Problem. Und wenn der den wirklich versteckt, ist das tatsächlich ein Riesenaffront. Genauso der Tiergartenmord, den man ihm so ein bisschen in die Schuhe schiebt, die Nawalny-Sache. Also das wird kein angenehmes Verhältnis werden, sich ergeben zu Russland in den nächsten Jahren, prognostiziere ich mal. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass sich da so ein bisschen was Civil Unrest breit macht. Wie gesagt, kein russischer Frühling, vielleicht auch kein russischer Herbst, aber keine neue Revolution, aber irgendwie.
Aber es ist schon auch.
Irgendwas zuckt da, habe ich das Gefühl.
Auf jeden Fall. Und es ist auch wirklich erstaunlich, dass auch so ein System in Russland, wo man denkt, die haben das mit dem Internet im Griff und es gibt die Putins Trollfabriken und sonst was. Aber das gelingt ihnen dann offensichtlich doch nicht. So ein Nawalny-Video auf YouTube, wenn das da ist, dann ist das da. Und selbst wenn der Nawalny im Knast sitzt, wird das von genügend Leuten geteilt, verbreitet und gesehen.
Jetzt schließe ich der Kreis in dieser Sendung, weil nämlich die Religion des Bauchgefühls,
oh Gott,
die ich proklamiert habe vorher,
ja,
das berühmte Bauchgefühl, natürlich auch das ist, was Revolution entfacht oder Veränderungen und Umwälzungen irgendwie anstachelt. Und auch ohne das Bauchgefühl geht es überhaupt nicht.
Nee.
Deshalb kann man es vielleicht nicht nur verurteilen. Aber der alleinige Indikator für rationale Entscheidungen soll es natürlich nicht sein. Wir bleiben einfach mal interessiert an Russland, würde ich sagen.
Wir bleiben interessiert und fahren mal mit der Transsibirischen Eisenbahn nach Wladiwostok.
Oh ja.
Ah, das ist eine Wahnsinnsfahrt. Moskau, Jekaterinburg, Irkutsk, Baikalsee. Der Baikalsee muss irre sein. Der muss absolut irre sein. Dann gibt es natürlich noch, man sagt immer so transsibirische Eisenbahn, als wäre das eine Strecke, das teilt es natürlich schon auf. Du kannst dann auch die transmongolische nehmen und fährst dann über Ulaanbaatar nach Peking.
Mhm.
Finde ich den Wahnsinn. Oder halt nach Wladiwostok.
Habe ich da Lust.
Das ist voll geil.
Ja.
Und ich bin, wie gesagt, da mal im Schlafwagen gefahren. Also die russischen Waggons, die haben auch eine etwas breitere Spurbreite. Die Waggons an sich sind breiter. Du hast einen großen Samovar.
Was ist ein Samovar?
Ein Samovar ist, das sind so große Wasserkessel im Grunde genommen, an dem du heißes Wasser dir zapfen kannst für, eigentlich, Bernie, wenn ich dich hier so Tee trinken dabei sehe, das ist genau dein Ding,
ja,
wo du dir Tee machen kannst oder auch eine Fertigsuppe oder sowas.
Ah, herrlich.
Ja, herrlich. Und dann nach Peking oder nach Wladiwostok. Wladiwostok, Bernie, das liegt am fucking japanischen Meer.
Ja.
Da setzt du dich ins Schiff und kannst nach Japan kurz rüber juckeln.
Oh Mann.
Also nicht kurz nicht, aber ist, also wie unfassbar weit weg ist. Und dass du in diesem Zug sitzt, und das beschreiben alle als die erste Erfahrung, dass du im Zug auch diese, während die Landschaft an dir vorbeizieht, wechselst du von Europa nach Asien.
Ich möchte alles hinwerfen und sofort reisen, Rüdiger.
Ja. Siehst du, aber das ist nur dein Bauchgefühl, Bernie.
Natürlich.
Ja.
In diesem Sinne, ich hoffe, euer Bauchgefühl sagt euch auch nächste Woche, dass ihr wieder beim Brennerpass zuhört.
Ja.
Das war mal so klassische Radioverabschiedung, ne?
Ja. Und jetzt Wetter.
Okay, bis denne.
Tschüss.